Funpod.
Der sonnige Podcast.
Hier ist Michael von Funpod. Willkommen zur 19. Ausgabe. Unser heutiger Gesprächspartner ist der Politologe, Journalist und Ethnologe Gesiko von Lübcke, den ich Ende November auf der ersten deutschsprachigen Transition-Konferenz in Hannover kennengelernt habe und der sich spontan zu diesem Interview bereit erklärt hat. In seinen Radiosendungen und Büchern über alternative Nobelpreisträger und ökologische Vordenker hat er sich mit der Bedeutung der Zivilgesellschaft auseinandergesetzt, die in Zeiten des Paradigmenwechsels und kulturellen Wandels Inseln der Zukunft erschafft, wie er sagt, neue Denkmodelle entwickelt und nachhaltige Lebensformen erprobt. Freuen wir uns auf anregende 28 Minuten mit Gesiko von Lübcke.
Gesiko, wir sitzen hier auf der Transition-Konferenz in Hannover und bevor wir da darauf gehen, warum du eigentlich auf der Transition-Konferenz bist, wäre es schön, wenn du unseren Hörern kurz erzählen könntest, wer du bist und was du so machst.
Also ich heiße Gesiko von Lübcke, bin von der Ausbildung her Politologe und Journalist und Ethnologe und habe die letzten 20 Jahre als freier Journalist und Publizist in allen möglichen Bereichen nachhaltiger Lebensform, ökologischer Ethik, Tiefenökologie, weltweite Aktionen der globalen Zivilgesellschaft, mit Preisträgern des Alternativen Nobelpreises, mit ökologischen Vordenkern, mit den Begründern der Tiefenökologie, Sendungen, Projekte, Konferenzen und Bücher gemacht, um quasi immer den Versuch zu machen, ganz vorne an so einem kulturellen Wertewandel zu forschen, was passiert da gerade als nächstes. Und parallel mache ich seit 10 Jahren sogenannte Visionssuchearbeit, also Begleitung von Menschen in existenziellen Übergängen, indem wir sie begleiten, eine klare Standortbestimmung zu machen, wer und was sie bisher geworden sind, wo sie hinwollen und wie praktisch der persönliche Wandel in eine neue Identität und in ein neues Selbstbild und in neue Arbeit aussehen könnte. Und für mich ist es jetzt spannend, mehr und mehr zu begreifen, dass diese innere Arbeit und diese innere Transformationsarbeit werde zu dem, was du in der Welt gerne sehen willst. Und die äußere Transformationsarbeit, also einen kulturellen Wandel in eine nachhaltige, zukunftsfähige, lebenswerte Welt, ganz eng miteinander zusammenhängen. Also dass es Dimensionen gibt, wo jeder persönliche Wandel sich eigentlich im großen Ganzen spiegelt und die Dynamik des persönlichen Wandels ganz viel zu tun hat mit dem, was wir kollektiv zu schaffen haben. Da gibt es einen schönen Satz, der das auf den Punkt bringt, von einem alternativen Nobelpreisträger aus den Philippinen, Nicanor Perlas, der sagt, das Herz der Revolution ist die Revolution des Herzens. Also, wir müssen bei uns anfangen.
Jetzt sind wir ja hier auf der Transition-Konferenz in Hannover. Was hat dich konkret hierher geführt?
Erstmal natürlich ein Auftrag darüber, was in die Medien zu bringen, in dem Fall für den WDR. Aber da gibt es auch ein persönliches Interesse, weil ich die Transition Town Bewegung für eine ganz wesentliche Bewegung halte, die wie so ein Immunsystem der Gesellschaft dafür sorgt, dass eine Dynamik aufgegriffen wird, dass Menschen selber anfangen, lokal Veränderungen einzuleiten, die von den Initiativen oder von den Verwaltungen der Städte und von den Zukunftsplanern in Regierungen und von dem ganzen gesellschaftlichen Status quo völlig ignoriert werden. Da habe ich das Gefühl, die Aufgabe, die dieser Teil der Gesellschaft sieht, beschränkt sich auf die Bewahrung des Status quo. Also die reagieren immer nur auf Krisen und versuchen, punktuelle Reparaturen zu machen. Aber sie sind damit nicht in der Lage, irgendwelche Paradigmen zu verändern oder irgendwelche Lebensstile umzuändern. Und sie werden ja auch von der konservativen Mehrheit der Bevölkerung in diese Position gewählt. Insofern sind sie systemisch gar nicht in der Lage, über ihren eigenen politischen Tellerrand hinauszublicken. Und insofern glaube ich, dass die Zivilgesellschaft zurzeit die Institution oder der Teil der Gesellschaft ist, als kulturelle Kraft Werte zu verändern, neue Lebensstile einzuführen und Zukunft zu erschaffen. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft Inseln der Zukunft erschafft, wo wir heute sehen können, wo wir in 15 bis 20 Jahren kollektiv sein müssen.
Ja.
Und dass insofern der Schwerpunkt auch von Wissenschaft eigentlich darauf konzentriert sein sollte, nicht irgendwelche Utopien sich auszudenken, sondern zu gucken, wo entsteht heute Zukunft. Und da ist die Transition Town Initiative, glaube ich, eine der zentralen Bewegungen, die ja auch wahnsinnig schnell wächst. Allein deshalb ist sie hochinteressant, indem sie Menschen darin unterstützt, einerseits andere Zukünfte zu erschaffen, eigene Kreativität in der Krise zu entdecken, sich unabhängig davon zu machen, darauf zu warten, dass andere für sie Lösungen einpacken oder anpacken und insgesamt eine größere Unabhängigkeit von Versorgungsstrukturen eines Konsumsystems schaffen, was in absehbarer Zeit zusammenbricht, wenn unter anderem das Öl oder andere Ressourcen auslaufen.
Jetzt bist du ja schon seit vielen Jahren aktiv bei der Produktion von Radiosendungen oder du hast auch Bücher geschrieben. Wie schätzt du deine Wirkmächtigkeit ein? Die Möglichkeit, über deine Arbeit möglichst viele Leute gerade mit solchen notwendigen Konzepten in Berührung zu bringen? Oder hast du Erfahrungen von früheren Sendungen, wie der Erfolg sozusagen ist?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es eine zunehmende Sehnsucht gibt nach anderen Erklärungsmodellen, die oft in den Medien noch gar nicht richtig angekommen ist. Ich finde das sehr schwierig, Wirkmächtigkeit einzuschätzen. Als Medienmensch ist man normalerweise in der Situation, dass man Dinge in die Welt setzt und nicht genau weiß, was der Rezipient wahrnimmt, und manchmal kriegt man auch total verrückte Leserbriefe, wo man das Gefühl hat, man hat nur irgendeine emotionale Ader getroffen und dann erzählen die Leute ihr Leben.
Mhm.
Gleichzeitig kriege ich natürlich auch ein Feedback, dass immer wieder ich mit Leuten zusammenkomme, die dann irgendwie sagen, dieses Buch über die initiatorische Naturarbeit und Visionssuche hat mich auf den Weg gebracht, der mein Leben geändert hat.
Mhm.
Oder die und die Information über Transition Towns hat mich dazu gebracht, dass ich an der Bewegung teilnehme, weil ich das Gefühl hatte, genau das ist es, was ich gesucht habe. Also insofern ist das sind dann aber so die Highlights,
mhm.
ja, wo man erfährt, aha, das macht was aus. Gleichzeitig kriege ich mit, dass über die Medien, denen ich meine Themen manchmal sozusagen hinterhertragen muss, weil sie ihre Relevanz noch nicht verstehen, die dann ganz erstaunt sagen, ich weiß zwar nicht wieso, aber dein Beitrag hat die höchste Hörerrückmeldungsquote und Manuskriptbestellquote seit 2 Jahren gehabt. Also es gibt ein großes, das führe ich jetzt nicht auf meine Qualität zurück, sondern das führe ich ganz oft auf die Themen zurück, über die ich spreche, wo ich das Gefühl habe, dass eigentlich die Medien viel zu wenig einem Bedürfnis nachkommen, nach anderen Antworten und nach kulturellem Wandel, weil sie eigentlich sich immer noch total an dem Status quo und auch an dem konventionellen Denken orientieren. Auch diese ganzen Berichterstattungen von solchen Projekten wie zum Beispiel dem Alternativen Nobelpreis, die haben es mittlerweile geschafft, auf die Seite 1 zu kommen. Dann hat man da aber irgendwie einen Fünfzeiler, der und der hat es bekommen. Da gibt es vielleicht noch einen Zweispalter auf Seite 5, der nochmal sagt, wer es genauer bekommen hat und es noch ein bisschen in die Breite tritt.
Mhm.
Aber es besteht kein Verständnis für das dahinterstehende Paradigma eines systemisch-ökologischen Weltbildes, einer Zivilgesellschaft, die sich global so organisiert, dass sie nicht nur Widerstand ausübt, sondern dass sie neue Modelle vorstellt. Ich glaube, wir sind insgesamt in einer Situation, wo wir einerseits oft das Gefühl haben, bei der Durchsicht und dem Konsum konventioneller Medien, dass wir uns sozusagen mit Hochgeschwindigkeit auf eine Wand zu bewegen, gegen die wir irgendwann knallen. Aus meiner Perspektive und meinem Versuch, medial zu arbeiten und publizistisch zu arbeiten, habe ich das Gefühl, diese Wand, auf die wir zufahren, die ist sozusagen die Wand des Paradigmas, gegen das wir knallen. Die muss aber nicht gleich sozusagen die tödliche Wand sein, sondern es gibt ein anderes Paradigma hinter dieser Wand. Und das heißt, sozusagen aus der Zukunft vielleicht auch auf die Gegenwart zu schauen und zu gucken, wo stehen wir denn, wenn wir, sagen wir mal, 100 Jahre nach vorne blicken und davon ausgehen, dass wir es geschafft haben, eine nachhaltige Welt zu bauen. Dann sind wir rückblickend genau in der Phase, wo es um den Übergang geht. Und wenn wir darauf gucken, dass wir sozusagen mitten in einem krisenhaften gesellschaftlich-kulturellen Wandlungsprozess drin sind, dann muss man gucken, wo findet dieser Wandel statt und wo bin ich Teil davon? Und da kann man, glaube ich, sagen, dass der Wandel auf drei Ebenen stattfindet. Dass es einerseits ein Wandel ist, in den viele involviert sind, wo wir politisch durch Demonstrationen, durch Petitionen, durch Sitzblockaden, durch Castor-Widerstand, durch Stuttgart 21 etc. Zerstörungsprozesse aufhalten. Aber diese Zerstörungsprozesse sind nicht dazu geeignet, das System zu verändern. Wir gewinnen Zeit, um das System zu verändern. Das sind aber die vordergründigen Aktionen, die wir überall sehen und an denen wir alle ein bisschen beteiligt sind. Dann gibt es auf einer zweiten Ebene, und da zähle ich, glaube ich, auch die Transition-Bewegung ein Stück weit dazu, gibt es überall in der Welt Modelle, wo versucht wird, alternative, modellhafte Strukturen aufzubauen, beziehungsweise die Wurzeln von fehlerhaften Entwicklungen aufzudecken. Das sind die ganzen Initiativen wie ATTAC, die sich plötzlich um die Turbinsteuer kümmern. Wer hätte vor 20 Jahren von irgendwelchen Steuervorschlägen zur Besteuerung von Investitions- und Währungsspekulationen geredet? Das spricht dafür, dass da eine ganze Bewegung entstanden ist, die anfängt zu verstehen, wie funktioniert das Weltwirtschaftssystem. Viel wichtiger als marxistisch zu schreien, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, ist es erstmal zu verstehen und zu gucken, wie funktioniert es. Und daraus, aus diesem neuen Verständnis von meinetwegen Währungsmechanismen, entsteht dann erst die Möglichkeit, Komplementärwährungen aufzubauen. Das ist ein Modell, was uns helfen kann, einerseits Regionen zu stärken, andererseits im Falle des Zusammenbruchs transnationaler Währungssysteme vor Ort etablierte Tauschsysteme zu nutzen und nicht ganz so tief zu fallen, weil wir schon Flöße haben, wenn die Titanic sinkt. Das gleiche gilt für irgendwelche Biofarmen, das gleiche gilt für irgendwelche Ökodörfer, das gleiche gilt für alle möglichen Projekte in der ersten, zweiten und dritten Welt, die in irgendeiner Form daran arbeiten, anders zu leben. Das sind Modellfunktionen, Inseln der Zukunft, wie ich das vorhin gesagt habe. Aber auch das ist nicht unbedingt ausreichend, diese Ebene des Wandels, an der viele beteiligt sind. Auch du mit deinem Blog bist daran beteiligt, Aufklärungsarbeit und Modelle zu vermitteln. Auch das ist nicht genug, um das System zu verändern. Das System wird verändert, glaube ich, durch einen kulturellen Wandel. Und der kulturelle Wandel findet auf allen möglichen Ebenen statt. Der findet im Rahmen der Wissenschaft statt, der findet auch im Rahmen des wirtschaftlichen Denkens statt. Der findet im Rahmen von Systemtheorie, Chaostheorie, Quantentheorie, Komplexitätsforschung, ökologischer Forschung etc. statt, wo sozusagen ein neues Weltbild, auch eine neue Schöpfungsgeschichte entsteht, ein neues Verständnis, wie ist die Natur der Dinge aufgebaut, wie funktioniert die Welt, wie ist sie entstanden, ist sie wirklich nur durch Konkurrenz entstanden oder nicht vielleicht durch Kooperation zum Beispiel, ja? Also neue Denkmodelle, die massenhaft da sind.
Ja.
Und natürlich auch durch alles Mögliche, was auf dem spirituellen Sektor passiert. Da gibt es die Extreme von irgendwelchen Esoterikern, die auf der grünen oder weißen Wolke davon schweben, in höhere Sphären. Aber es gibt auch genau die Ebene, wo Menschen an sich arbeiten, ihre Schatten, ihre Konsummuster, ihr in der Welt sein verändern, das vielleicht erstmal für eine ganz große Privatsache halten, aber im Nachhinein vielleicht anders konsumieren, anders ökologisch agieren, sich anders fortbewegen, vielleicht ihr Auto abschaffen, einen anderen Lebensstil einführen. Und auch das ist eine politische Bewegung. Also das ist der ganze Bereich der Bewusstseinsveränderung, der letztlich dafür zuständig sein wird, dass Wandel möglich ist. Also die unsichtbare, immaterielle Ebene ist fast die stärkste und wichtigste. Und auch da sind wir alle dran beteiligt, egal ob wir jetzt meditieren oder irgendwas an unseren eigenen Geschichten arbeiten oder uns freier machen oder uns unabhängiger und dankbarer gegenüber dem Leben machen.
Unser Gespräch wird ja jetzt in einem Podcast veröffentlicht und du arbeitest ja bisher für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und sagtest, da ist es wirklich schwierig, deine Themen immer so unterzubringen. Gleichzeitig hast du ja gerade schon gesagt, da mit meinem Blog bin ich auch Teil der Bewegung, die hilft, also ich verstehe das so, praktisch die Zivilgesellschaft sprechen zu lassen. So, wie schätzt du da die Bedeutung und die Möglichkeiten ein, gerade so im Verhältnis dazu, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen manche Themen einfach mehr oder weniger verschlafen?
Die Medienarbeit von zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Also beispielsweise haben wir ja jetzt, praktisch jeder hat fast einen PC zur Verfügung. Die ganze Technik ist jetzt so einfach zu erreichen, dass also jeder eigentlich solche Sendungen, wie wir die jetzt hier machen, selber produzieren kann.
Kann ich bisher noch nicht ganz absehen. Das, ich meine, wir sind da in so einer hohen gesellschaftlichen Dynamik drin, dass es echt nicht absehbar ist, wie die Zukunft aussieht. Ich habe in meinem letzten Buch irgendwie diese These aufgestellt, dass wir das gar nicht mehr können. Dass wenn sich das Wissen quasi alle 4 bis 5 Jahre vervierfacht, dann haben wir in 20 Jahren eine Ver-64-fachung des Wissens. Ja? Also da geschieht so viel Neues, dass wir gar nicht wissen, in welche Dynamik das führt. Die Tatsache, dass heute oder dass in den letzten 10 bis 15 Jahren dieses exponentielle Wachstum von Initiativen und NGOs von ein paar Tausend auf jetzt ein paar Millionen weltweit hochgegangen ist, die mittlerweile in keiner internationalen Konferenz mehr fehlen, die nicht demokratisch gewählt worden sind, aber wesentliche politische Umsetzungen in aller Welt machen, könnte auch darauf hindeuten, dass wir vielleicht in 20 Jahren gar keine Parteien mehr haben und unser demokratisches System sich völlig verändert, weil es über engagierte Menschen, die stellvertretend für andere engagierte Menschen bestimmte Bereiche abdecken, eine ganz neue Form von Politik ist. Ähnlich ist es mit den Medien. Wir haben jetzt diese öffentlichen Medien und die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich noch als Garant, um jenseits einer reinen Konsumkultur noch Inhalte zu vermitteln. Das ist mittlerweile so weit, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien diesen Auftrag nicht mehr wirklich konsequent und verantwortlich wahrnehmen. Da sind dann so diese Wortprogramme, für die ich arbeite, wenn es jetzt WDR 5 oder Bayern 2 oder sowas ist, noch Reservate der Tiefe und der guten Informationen und der sauberen Recherche. Alle anderen sind mittlerweile auch schon im kommerziellen Mainstream drin. Je mehr sich das vielleicht auch ausdünnt in den öffentlich-rechtlichen Medien, desto wichtiger werden solche Blogs und unabhängigen Systeme werden. Eins der wichtigsten und spannendsten Initiativen auf dem Gebiet international ist Democracy Now!, was jetzt eine Initiative in den USA von der Journalistin Amy Goodman, die täglich eine weltweite News-Show auf Fernsehkanälen und im Internet und in Amerika in mehreren hundert oder gar tausend lokalen Bürgerradios macht und damit praktisch eine zivilgesellschaftliche CNN weltweit aufgebaut hat, um Informationen in die Welt zu bringen, die sonst halt nicht als relevant gesehen werden. Ein für mich ganz klassisches Beispiel für das Aussortieren von wichtigen Nachrichten, bin ich neulich drauf gestoßen, ist die Tatsache, dass wir in unseren Medien ununterbrochen davon hören, dass wir Attentate, Kriege, Bürgerkriege, Gewalttaten überall in der Welt haben und man hat das Gefühl, es wird immer mehr. Neulich bin ich auf eine zivilgesellschaftliche Friedensaktivistin gestoßen, Mary Wynne Ashford, die früher mal die Ärzte gegen den Atomkrieg angeführt hat international und auch damals den Friedensnobelpreis, glaube ich, mit entgegengenommen hat für diese Organisation, die jetzt in einem Forschungsinstitut arbeitet, wo sie festgestellt haben, dass die Zahl der Kriege weltweit in den letzten 20 Jahren um 90% zurückgegangen ist. Dass die Zahl der Bürgerkriege und kleineren Konflikte um 65% zurückgegangen ist und dass die Zahl, wo man jetzt vielleicht sagen würde, dann gibt es halt mehr terroristische Attentate, die Zahl der terroristischen Aktivitäten um mehr als 40% zurückgegangen ist in den letzten 10 Jahren, glaube ich. Und da könnte man zum Beispiel eigentlich sagen, die Konsequenz, die die Friedensforscher daraus ziehen, nämlich dass wir das erste Mal seit 4.000 oder 5.000 Jahren dabei sind, den Krieg abzuschaffen, müsste eigentlich jeden Tag in großen Lettern auf jeder ernstzunehmenden Zeitschrift, Zeitung und Radio- und Fernsehprogramm als Top-Meldung kommen. Das Gegenteil geschieht, wir wissen es noch nicht mal. Und da sind zum Beispiel alternative Medien total wichtig, solche Informationen zu verbreiten. Und ich glaube, dass alternative Medien auch die Verpflichtung haben und Blogs und die ganze Internetgeschichte durch vielfältige Vernetzung gute Nachrichten zu bringen, also Projektnachrichten zu bringen, Modellnachrichten zu bringen, Zusammenhänge herzustellen, die sonst nicht hergestellt werden und damit wie ein positiver Verstärker, wie ein positiver Spiegel für die Bewegung zu wirken. Mhm. Denn das passiert in den etablierten Medien überhaupt nicht. Das ist eine Realität, die findet dort nicht statt. Und das geht so weit, dass die Leute, die zuständig sind, auch davon nichts wissen.
Mhm. Wenn jemand jetzt sich über deine Aktivitäten noch weitergehend informieren will, also zum einen gibt es immer wieder Radiosendungen, du hast einige Bücher, die auch im Handel erhältlich sind. Gibt es noch eine Internetadresse?
Nee, leider nicht. Ich bin bisher nicht dazu gekommen, mir eine Internetseite zu machen, weil meine Tätigkeitsfelder zu vielfältig sind, als dass ich jetzt wüsste, wie ich sie auf eine Seite bringe. Insofern ist meine Internetadresse v.lübcke mit UE und P. @gesico.de, wo man irgendwie, ich verschicke irgendwie ab und zu mal einen Rundblick, wenn irgendwelche neuen Sachen passieren. Ich würde aber gerne noch eine weitere Sache erzählen, die ich noch für wesentlich halte. Mir geht es darum, ganz oft auch nach mutmachenden Metaphern zu suchen. Also nicht nur über alle möglichen Projekte zu berichten, wo man ja auch leicht den Überblick verliert, sondern insgesamt zu beobachten oder zu übersetzen oder zu dolmetschen, was einfach weltweit an Prozessen passiert. Und da sind mir zwei Metaphern besonders wichtig. Die eine Metapher ist, wie ich das eben schon in dieser Beschreibung dieses dreigliedrigen Wandels gesagt habe, wir sind in einer Situation, wo wir quasi gleichzeitig ein System, was sich zu Tode siegt, begleiten in dem Sterbeprozess. Also das ist man muss sich das vielleicht vorstellen wie ein Riese, der anfängt zu schwanken und in die Knie geht und sich irgendwann zur Seite legt und sein Leben aushaucht. Mhm. Wir sind, glaube ich, nicht mehr in der Situation, wo wir notwendigerweise ein System stürzen müssen, revolutionär, sondern das System stürzt sich selbst und ist mitten in diesem Prozess und er ist beobachtbar und feststellbar. Also ist unsere Aufgabe eher mitfühlend diesen Kollaps des Riesen oder das Sinken der Titanic so zu begleiten, dass es in diesem Zusammensturz nicht zu viel mit sich reißt und zu viel Leid verursacht. Ja? Und wir sind gleichzeitig in diesem Prozess der zivilgesellschaftlichen Immunreaktion Zeugen einer Neugeburt, einer anderen Kultur. Also wir sind Sterbebegleiter und wir sind Geburtshelfer. Mhm. Das, glaube ich, ist eine wesentliche Metapher, um nicht nur in dieser Angst vor einem Kollaps hängen zu bleiben.
Ja.
Und man muss die Zusammenhänge sehen, dass je mehr Krise entsteht, umso mehr bilden sich neue Initiativen.
Ja.
Das hängt unmittelbar miteinander zusammen.
Und es ist ja auch kein Nacheinander, sondern eine Gleichzeitigkeit. Ne?
Ja.
Das Neue hat ja schon begonnen. Und ist noch in dem flachen Teil von der E-Kurve sozusagen.
Genau, das wissen wir gar nicht, in welcher Kurve das ist. Vieles davon geschieht unsichtbar und wie bei Graswurzeln halt unter der Oberfläche.
Ja.
Und es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass wir viel mehr sind, als wir glauben. Diese ganzen Cultural Creative Forschung, die sagen, es ist fast ein Viertel der Bevölkerung, die mittlerweile an dieser Stelle stehen, sich für neue Werte zu entscheiden und nach neuen Werten zu leben. Oder auch solche großen Demos, wo dann plötzlich halt doch 50.000 Leute zusammenkommen, um gegen den Castor zu protestieren. Oder wo schon vor 10 Jahren in Seattle oder in Washington eine 500.000 Menschen zusammenkommen, die übers Internet generiert zusammenkommen, wo selbst der CIA dachte, es kommen 15.000 und es kamen 500.000 oder so. Ja?
Ja.
Also da ist eine viel größere Dynamik da, als wir denken. Und die andere Metapher, die mir noch wichtig ist, ist eine, die, glaube ich, Mut machen kann, sich selber auch in diesem Prozess neu zu verorten. Nicanor Perlas, von dem ich vorhin schon mal sprach, der diesen Satz geprägt hat, "The heart of the revolution is the revolution of the heart", der hat eine andere sehr für mich wertvolle Metapher mir neulich erzählt, dieser alternative Nobelpreisträger aus den Philippinen. Er hat nämlich gesagt, er hat die ganze Zeit gesucht nach einem Bild, was beschreibt, wo wir heute kollektiv stehen, und hat dann in einer Begegnung mit einer amerikanischen Biologin da eine wunderbare Entdeckung gemacht. Die hat sich nämlich mit dem Prozess beschäftigt, wie ein Wurm zum Schmetterling wird, wie eine Raupe zum Schmetterling wird. Die Raupe puppt sich ein und das Einzige, was wir bisher wussten, ist, erstaunlicherweise kommt da irgendwann Schmetterling raus. Was da passiert, also was ja auch ein wunderbares Bild, fast schon ein archetypisches Bild für Wandel ist, ja, wie aus dem Landkriechtier ein Flügeltier wird, auch noch so ein buntes und flatterhaftes. Was da passiert, ist, dass sich in diesem Raupenkörper neue Zellen bilden. In diesem alten System bilden sich neue Zellen, die nicht irgendwie da vom Mond hinkommen, sondern die aus dem alten System entstehen, aber die anders schwingen, die andere Eigenschwingung haben, die eine andere genetische Struktur auch mitbringen. Die werden von dem System des Raupenkörpers als Fremdkörper identifiziert und von dem Immunsystem der Raupe angegriffen. Und die erste Generation wird meistens vernichtet. Dann bildet sich eine zweite Generation, weil diese Zellen sich einfach bilden. Die Wissenschaft spricht von Imagozellen, Vorstellungszellen, wenn man es übersetzt, die sozusagen den Entwurf einer Zukunft in sich tragen. Die wachsen und entstehen so schnell, dass das Immunsystem nicht mehr damit hinterherkommt, sie zu zerstören oder einzudämmen oder aus dem Körper rauszudrängen oder sowas. Und sie haben sogar die Fähigkeit, die sozusagen die Polizisten des alten Systems zu infizieren mit ihren Botschaften, sodass sie dann selber Imagozellen herstellen, wenn sie sich teilen. Was dann passiert in diesem System ist erstaunlich, weil dann bilden diese ganzen Imagozellen Klumpen, organisieren sich sozusagen, Selbstorganisation in einem fremden System oder in einem alten System. Der nächste Schritt, der geschieht, ist, dass diese Imagozellen miteinander Kontakt aufnehmen, diese Cluster, und Straßen bilden, Datenautobahnen, ja? Informationsaustausch. Und irgendwann entsteht eine Situation, wo diese miteinander vernetzten Imagozellen begreifen, sie sind Teil etwas Neuen. Sie sind nicht mehr der alte Körper, sondern sie sind Teil eines neuen entstehenden Systems. Das heißt, sie kriegen ein Verständnis einer neuen Identität, die sie haben, und einer neuen Aufgabe. Und das Spannende ist, dass von dem Moment an, wo dieser Identitätsprozess stattfindet, sozusagen der Schmetterling schon fast da ist, weil dann jede dieser einzelnen Zellen weiß, was sie zu tun hat im Gesamtsystem, was da neu entsteht. Mhm. Und gleichzeitig zu diesem mehr und mehr strukturierten Organisationsprozess zerfällt der Raupenkörper in einen Brei. Und irgendwann ist das System so weit, dass der Kokon sich öffnet und der fertige, völlig neu organisierte Schmetterling aus dem Kokon rauskriecht, seine Flügel öffnet und in einer anderen Dimension eine neue Realitätsebene erlebt. Ja? Nicanor Perlas sagt, wir sind genau in der gleichen Situation. Alle diese Initiativen sind Imagozellen eines neuen Gesellschaftssystems. Die Phase der letzten 20, 30 Jahre, wo das Immunsystem stärker war als die kreative Neuentdeckung einer möglichen Zukunft, ist vorbei, weil heute wir global in einem Prozess sind, wo sich das alles miteinander vernetzt. Also wir sind mitten in dieser Vernetzungsebene und in dem Begreifen einer neuen Identität. Und er sagt, wir sind quasi in dem Prozess oder kurz davor, uns als eine Identität zu gewinnen, als kommender Mainstream. Nicht mehr die kleinen, nörgelnden Imagozellen, die sagen, das große System ist aber richtig mistig und wir müssen es stürzen, sondern wo sozusagen eine neue Identität entsteht. Und jetzt geht es sozusagen um ein höheres Maß an Vernetzung, um vielfältige neue Imagozellen, die sich auch in diesem größeren Kontext begreifen, um sozusagen die Transition, den Wandel in ein neues System von innen heraus zu schaffen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Metapher, an der man ganz schön sich auch selbst neu verorten kann, als eine Imagozelle in einem Wandlungs- oder Transition-Prozess, den Charakter eines, nicht nur eines Wandels von Städten, sondern eines Wandels von Kultur und eines Wandels von Zivilisation hat.
Mhm. Gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Dies war eine Episode von Sunpod,
der sonnige Podcast
zum Themengebiet regenerative Energien mit Schwerpunkt Solarkocher und Elektromobilität. Fragen, Lob und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen. Nutzt hierzu bitte die Kommentarfunktion auf unserer Seite www.sunpod.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.